Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Zoom zur Vorbereitung der Internationalen Eucharistischen Kongress. Heute geht es um ein Zeugnis und um die Eucharistie. Die wirkliche Krise ist, dass wir nicht mehr wissen, woher wir kommen und woher wir gehen. Wir können den wahren Sinn des Lebens nicht finden, sagt Sophia Kubi, weltbekannte Aktivistin und eine eingeladene Rednerin des 52. IEK, also Internationaler Eucharistischer Kongress. Die katholische Lobbyistin, Menschenrechtsexpertin und Direktorin der in Brüssel ansässigen Allianz Defending Freedom, abgekürzt ADF, der Interessenvertretung der Christen in der EU, wird Gastrednerin bei Vorausbund Jugendabend am 10. September in der Pap László Budapest Sport Arena sein. Ihre Sendung ist es, das Leben und die Religionsfreiheit zu verteidigen. In ihrem öffentlichen Auftritt ist Sophia Kubi eine unermüdliche Kämpferin für das Recht auf Leben und gegen die Abtreibung, eine leidenschaftliche Verteidigerin der Religionsfreiheit, der Heiligkeit des Lebens, der Ehe und der Familie. Kubi behauptet nichts weniger als, dass Religionsfreiheit und Menschenwürde die Eckpfeiler einer freien Gesellschaft sind. Organisation für die Vertretung von Familien. Die in Bayern aufgewachsene konservative Lobbyistin studierte Philosophie an der Universität München. Sie spricht 5 Sprachen und hat auf 3 Kontinenten außerhalb Europa gelebt und gearbeitet. In Chile, Australien und den USA. Heute lebt und arbeitet sie in Wien. 2010 gründete sie die NGO European Dignity Watch in Brüssel, die zu einer der bekanntesten Pro-Life- und Pro-Familie-Organisationen in Europa geworden ist. Lass deine Stimme gut hören. Neben ihrer Lobbyarbeit führt sie regelmäßig Medientrainings und PR-Seminare für Christen durch, um sie auf eine erfolgreiche öffentliche Debatte vorzubereiten. Außerdem begleitet sie verschiedene Positionen. Sie ist Vizepräsidentin der Bioethik-Denkfabrik Christian Democrats for Life in Deutschland, Mitglied des skandinavischen Direktorats für Menschenrechte und Gründungsmitglied der Europäischen Koalition zur Prävention der Euthanasie. Brückenbauerin zwischen der Kirche und den Medien. Sophia Kubi hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt als Sprecherin des internationalen den Papst treuen katholischen Mediennetzwerkes Generation Benedikt, heute Initiative Pontifex. Ziel des Netzwerkes ist es, Brücken zwischen der katholischen Kirche und den Medien zu bauen und junge Menschen, die dem Papst und der Kirche positiv gegenüberstehen, die Möglichkeit zu geben, ihre Überzeugungen öffentlich zu äußern. Eine erfolgreiche Schriftstellerin. Über Papst Benedikt XVI., den sie für einen wahren Freund der Jugend hält, sagte Kubi in einer Talkshow: Ich finde ihn glaubwürdig, ein Kompass für mein Leben. Kubi veröffentlichte ihr erstes Buch im 2000 und 18 in Frankreich. Ihr anthropologischer Essay über die menschliche Sehnsucht nach Erfüllung und das Fehlen derselben wurde im 2019 für den Preis das beste christliche Buch in Frankreich nominiert. Im Kreuzfeuer von Angriffen. Kubi ist wiederholt unter scharfer Kritik von liberalen, linksgerichteten politischen Aktivisten geraten. Die evangelische Nachrichtenagentur IDEA berichtete, dass auch Kubi 2012 in der schwarzen Liste der Top 27 Anti-Choice-Persönlichkeiten in Europa aufgenommen wurde, die von Europäischen Parlamentarischen Forum für Bevölkerung und Entwicklung erstellt wurde. Brandmarkung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung Brandmarke Kubi unter Berufung auf Medienarchive als Pilgerin der bayerischen Konservativen, die von ihren Idealen nicht abrücken wolle. Ich zitiere, sie befürwortet die Ehe zwischen Mann und Frau auf der Grundlage der Liebe, dem bewussten Verzicht auf Karriere für Frauen und einen Einkommenhaushalt, wo die Last durch die Männer getragen wird. Zitat Ende. Die Bekehrungsgeschichte von Sophia Kubi. Sophia Kubi wurde dank der Eucharistie Christin im Jahr 2000 im Alter von 18 Jahren konvertierte sie zum Katholizismus, Veränderung in ihrem Leben. Das im katholischen Bayern aufgewachsene Mädchen kam im Alter von 17 Jahren durch ein Pilgererlebnis in Amsterdam erstmals mit der Religion in Berührung. Ein Abend, der alles veränderte. Eine Freundin ihrer protestantischen Mutter lud sie zu der Großveranstaltung. Über 10.000 Teilnehmer, 300 Priester, 15 Bischöfe ein, die das junge Mädchen zwar beeindruckte, aber geistlich nicht berührte. Bei der Abendmesse entschied sie sich jedoch, sich den Kommunikanten anzuschließen, um einen Segen zu erbitten. Mit leeren Herzen, ohne Glaube. Nach einer 15-stündigen Busfahrt kann das nicht schaden, dachte sie sich, die Arme lässig vor der Brust verschränkt, um zu zeigen, dass sie nicht getauft ist. Mit leerem Herz, ohne Glaube, reihte sie sich in der Warteschlange ein. Als sie an der Reihe war, hielt ihm der Vater, anstatt sie zu segnen, das Altarsakrament vor die Augen und fragte sie, ich zitiere, glaubst du, dass dies der Leib Christi ist? Zitat Ende. Sophia war von der Frage sehr überrascht, denn sie konnte damals die Kommunion noch nicht empfangen. Plötzlich von der überwältigenden Kraft des Glaubens durchdrungen, sagte sie ja und nahm die Eucharistie von Priester entgegen. Ich erlebte eine so starke Liebe. Ich zitiere, in diesem Moment habe ich es geglaubt, dass dies der Leib Jesu war. Es war ein Geschenk, eine Gewissheit, die nicht hergestellt oder uns eingeredet werden kann, sondern unerwartet, ganz plötzlich auftaucht. Es rührte mich tief von Kopf bis Fuß. Es war so intensiv, dass ich mit der zitternden Beine zu meinem Sitzplatz zurückging. Und in diesem Moment wusste ich genau, was mit mir passierte. Ich war so bewegt, weil ich eine so intensive Liebe erlebte, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Nicht einmal die größte menschliche Liebe kann es mit ihr aufnehmen. Plötzlich war alles anders. Zitat Ende. Erste Schritte mit dem Gefühl der Einsamkeit. Auf der Bekehrung des jungen Mädchens folgte eine schwierige, einsame Zeit. Sophia begann auf dem Weg Jesu zu gehen und Gott an die erste Stelle in ihrem Leben zu setzen. Ihr Glaube ließ sich nicht erschüttern, auch wenn sie ihre beste Freunde deswegen von ihr abwendete. Ich zitiere, interessanterweise, und das betrachte ich als ein Geschenk Gottes, war ich mir trotz allem sicher, dass dies der richtige Weg ist. Ich wusste, dass das, was ich erlebte, war, und ich wusste, dass der Herr mich nicht ohne Freunde und Einsame zurücklassen würde, sondern mich auf mehr als nur eine Weise versöhnen würde. Zitat Ende. Erinnerte sie sich später an diese Zeit in ihrem Leben. Zum Schluss, auf dem richtigen Weg und wahren, auf dem richtigen und wahren Weg. Sophia Kubi sagte über ihr neues Leben, ich zitiere, ich hatte noch nie von jemandem davon gehört oder gelesen, und doch wusste ich, dass es mir die besten Freude bringen und mein Leben bereichern würde. Es war wie eine innere Intuition, wie ein Geschenk, und dieses Wissen half mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Seitdem habe ich nie daran gezweifelt, dass dies der richtige Weg ist. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier eine kurze Musikpause und danach kommt die Sendung Theologiestunde.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Johannes Paul II. War nicht nur der Charismatiker, der das Evangelium auf zahlreichen Auslandsreisen in die Welt trug. Abseits von medienträchtigen Events hat Papst Wojtyła auch programmatisch viel geleistet. um die Kirche nach den Vorgaben des Konzils zu modernisieren und gleichzeitig auf Kurs zu halten. Stefan Kempis über das Programm eines Papstes.
Wer glaubt, hat den Leuchtturm gefunden, der ihm eine sichere Fahrt ermöglicht. Wer glaubt, kennt die Richtung, ist orientiert. Wer glaubt, hat einen Standpunkt und versteht, das Leben menschenwürdig zu leben.
Er hatte einen Standpunkt. Er gab mit großer Deutlichkeit die Richtung vor. Aber Papst Johannes Paul II. War nicht links und nicht rechts, nicht modern und nicht altmodisch. Sein Geheimnis, der Wurzelgrund seiner oft überraschenden Entscheidungen, war sein Glaube, seine unerschütterliche Überzeugung. Im Zentrum seines Denkens Gott und deshalb der Mensch. Gott war Mensch geworden, damit der Mensch Anteil haben konnte am göttlichen Leben. Schon in der ersten Enzyklika Redemptor Hominis von 1979 wurde dem Papst der Einsatz für den Menschen zum Programm.
Der Mensch als Individuum, als Mitmensch und als Kind Gottes ist auch das Thema der Kirche. Dieser Mensch ist der erste Weg, den die Kirche bei der Erfüllung ihres Auftrages gehen muss. Die Kirche bekennt den kühnen Glauben, dass der Mensch ein Bild Gottes ist und dass er bei Gott seine ewige Zukunft hat.
Einsatz für den Menschen, das hieß einerseits Kampf für die Menschenrechte. Ein Thema, mit dem der Papst vielen aus dem Herzen sprach. Andererseits bedeutete es Kampf auch für den ungeborenen Menschen, für das gefährdete, verkaufte, missachtete, abgetriebene Leben. Vor allem in der Enzyklika Evangelium Vitae von 1995 trat ein visionärer Johannes Paul scharf einer menschenfeindlichen Kultur des Todes entgegen. Mit diesem Thema machte er sich Feinde. Aber, wie eingangs gesagt, wer glaubt, hat einen Standpunkt. Der Papst wiederholte seinen Standpunkt für das Leben immer wieder, ungeachtet aller Kritik.
Entgegen aller Wortkosmetik und Reflexionverweigerung ahnen doch wohl die allermeisten, Abtreibung ist bewusste Tötung von unschuldigen Menschenleben. Keine Friedensbewegung verdient doch diesen Namen, wenn sie nicht mit gleicher Kraft den Krieg gegen das ungeborene Leben anprangert und dagegen anzugehen versucht.
Den Menschen retten vor seinen Gefährdungen, ihm zu der Freiheit verhelfen, die seine Berufung ist. Hier liegt auch der Kern des politischen Denkens Johannes Pauls. Mit dieser menschenfreundlichen Einstellung brachte er nicht nur den Sowjetkommunismus ins Wanken, sondern ging auch den Kapitalismus scharf an. In der Enzyklika Centesimus Annus, 2 Jahre nach Fall der Mauer, warnte er unverhohlen vor einer radikalen kapitalistischen Ideologie und ihrem, so wörtlich, blinden Glauben an die freie Entfaltung der Marktkräfte. Die Würde vor allem der arbeitenden Menschen dürfe beim Goldrausch der Moderne nicht zur Disposition gestellt werden.
Die Arbeit gehört zum Menschen. Sie ist Ausdruck seiner Ebenbindlichkeit mit Gott und so unverzichtbarer Bestand menschlicher Würde.
Auch in Wissenschaft und Forschung machte der Papst den Menschen zum entscheidenden Kriterium für jeden Fortschritt.
Die zentrale Frage lautet: Hat der Mensch noch Vorrang? Wem dienen in Wahrheit die Anstrengungen menschlichen Fortschritts und Forschens?
Den modernen Angriffen auf das Menschenbild, den Verzerrungen und Entstellungen des Menschenbildes, stellte Johannes Paul II. Seine Heiligen und seine Seligen entgegen. Hier waren die von ihm beschworenen neuen Menschen, die die fundamentale Berufung des Menschseins mutig gelebt hatten. Kein Papst vor ihm hat so systematisch Selige und Heilige proklamiert. Sie alle waren für ihn Prototypen des Menschseins. Edith Stein etwa, eine Heilige, die er Vorkämpferin für die gesellschaftliche Förderung der Frau nannte. Ihr Tod im Konzentrationslager der Nazis sei ein Protest gegen alle Vergewaltigungen der Grundrechte der Person gewesen. Die Heiligen sollten, so hoffte der Papst, moderne Vorbilder für die Christen sein. Die Antworten, die Johannes Paul auf die Glaubenskrise gab, waren keine theologischen Traktate, sondern Menschen, seine Seligen, seine Heiligen. Das Papstvotü war unerschütterlich an der Morallehre seiner Vorgänger festhielt, rief viele Kritiker und Spötter auf den Plan. Aber auch hinter den scheinbar starren Regeln seiner Moral, niedergelegt 1993 in der Enzyklika Veritatis Splendor, stand letztlich seine Lebensbejahung, sein Einsatz für den ganzen Menschen. Er wies auf die Kehrseite der Medaille hin, die Menschenwürde heißt.
Die Endgültigkeit der ehelichen Treue, die heute vielen nicht mehr verständlich erscheinen will, ist ebenfalls ein Ausdruck der unbedingten Würde des Menschen. Man kann nicht nur auf Probe leben.
Beinahe anthropologisch war auch das Kirchenbild Johannes Pauls II. Die Kirche, das war Maria unter dem Kreuz. Die Kirche, das war der Leib Christi, leider zerfallen in eine Vielzahl von Gliedern. Sie musste wieder ein Leib werden, von daher sein ökumenisches Engagement. In der Enzyklika Ut Unum Sint von 1995 lud er zu einer Diskussion über das Papstamt ein. Und in seinem Gesprächsbuch »Die Schwelle der Hoffnung überschreiten« resonierte er in beinahe privatem Tonfall darüber, dass geschichtliche Bezeichnungen wie Papst, seine Heiligkeit oder Stellvertreter Christi doch nur eine sehr geringe Bedeutung hätten. Die Kirche als ein Leib, als ein Leib, das war dem Papst auch innerkirchlich das Grundanliegen. Er war stolz darauf, das Zweite Vatikanische Konzil vom ersten bis zum letzten Tag miterlebt zu haben. Wie die großen Päpste nach dem Trienter Konzil machte er es sich zur Aufgabe, die Bestimmungen und den Geist des Zweiten Vatikanums festzuschreiben. Der erste Weltkatechismus erschien, außerdem ein neuer Kodex des Kirchenrechts, ein neues Martyrologium, eine apostolische Konstitution zur Neuordnung der römischen Kurie, neue Normen zur Papstwahl und. Warum wird von den administrativen Taten Johannes Pauls so wenig gesprochen? Weil seine menschliche Ausrichtung, seine Botschaft vom Menschen, sein Kampf für Menschenwürde alles überstrahlte. Dieses Pontifikat war ein großes Exe Homo, ein großes Seht da, das ist der Mensch. Für den Menschen in seiner Schwachheit und Stärke stand dieser Papst selbst, als dynamischer, jung wirkender Mann zu Beginn seiner Amtszeit, als zusammengekrümmter Schmerzensmann im Alter. Ein Mensch mit ausgreifendem Temperament, mal umarmend, mal erdrückend. wie Biograf Jan Ross sagt, der letzte große Konservative und zugleich der letzte große Rebell gegen die herrschenden Verhältnisse. Ein Mensch. Das war seine Botschaft. Das war er selbst. Sein Vermächtnis, der Einsatz für den Menschen, aus christlichem Antrieb heraus.
Für Christus weiterarbeiten, das ist sein Testament. Das ist sein Auftrag für alle. Für Christus weiterarbeiten, damit die Erde wohnlich und menschenwürdig bleibe, damit Gottes Reich immer mehr komme.